Weißt du, wenn wir über berühmte literarische Figuren sprechen, dann haben wir da ja meistens sofort ein extrem scharfes Bild im Kopf.
Absolut.
Und ich möchte dich, also unseren Hörer, heute einfach mal einladen, für einen ganz kurzen Moment mal die Augen zu schließen. Und dir wirklich nur das Wort Dracula vorzustellen.
Da kommen sofort die ganz klassischen Bilder, ja.
Genau. Die Bilder, die da auftauchen, die sind völlig universell. Wir sehen da einen eleganten Aristokraten. Wir sehen natürlich diesen markanten schwarzen Umhang mit diesem blutroten Innenfutter. Einen makellosen Frack. Und wahrscheinlich, also ich zumindest, sehe das Gesicht von Bela Lugosi.
Oder Christopher Lee,
richtig, ja. Mit so einem sehr charmanten, aber eben doch absolut tödlichen Lächeln.
Wir alle kennen dieses Bild. Man braucht quasi nur diese Silhouette auf eine Wand zu werfen. Und wirklich jeder Mensch auf diesem Planeten weiß sofort, okay, das ist der Inbegriff des Vampirs.
Es ist wahrscheinlich die bekannteste popkulturelle Ikone überhaupt, oder?
Ganz genau. Es gibt dabei nur ein winziges Problem.
Okay.
Dieses Bild, das wir da alle im kollektiven Gedächtnis haben, das ist einer der größten Irrtümer der Literaturgeschichte überhaupt.
Warte mal, echt jetzt?
Ja. Bram Stoker, also der Autor von Dracula, der hat diese Figur so eigentlich nie erschaffen.
Okay, das musst du jetzt erklären. Der Erfinder von Dracula hat diesen ganzen aristokratischen Look, also den Umhang, den Frack, das hat der gar nicht erfunden?
Nein. In seinem Roman von 1897... da suchst du diesen kultivierten Salonlöwen wirklich vergeblich.
Krass.
Das Bild, das wir im Kopf haben, das hat fast nichts, also wirklich fast gar nichts mit dem Text zu tun, der diesen Mythos ja überhaupt erst begründet hat.
Das ist wirklich ein unglaublicher Twist direkt am Anfang. Und das wirft natürlich auch ein völlig neues Licht auf die Quellen, die wir uns für unsere heutige Analyse vorgenommen haben.
Absolut.
Wir betrachten heute nämlich die ganz neue Montblanc Writers Edition. Das ist ein extrem luxuriöses Schreibgerät, das zu Ehren von Bram Stoker kreiert wurde.
Ein wahnsinnig spannendes Objekt.
Und mich hat bei der Vorbereitung fast wahnsinnig gemacht, dass dieses Stück ganz bewusst auf den berühmtesten Vampir der Welt verzichtet. Also auf diese ganze ikonische Bildsprache, die wir eben beschrieben haben.
Keine Fledermäuse, kein klassischer Umhang, ja.
Genau. Und unsere Mission heute ist es, herauszufinden, warum das so ist. Wenn ich unsere Unterlagen da richtig deute, fungiert das Design hier nicht einfach als gruselige Dekoration, sondern es ist ein tiefgründiger literarischer Kommentar.
Richtig. Dieses Schreibgerät illustriert den Roman nicht einfach, es liest ihn förmlich.
Okay, also um diese Designentscheidung zu dechiffrieren, wo fangen wir da an?
Wir müssen das Werk erstmal von seiner späteren Wirkungsgeschichte trennen. Also von all dem, was das Kino, das Theater und die Popkultur im Laufe der Jahrzehnte über diesen ursprünglichen Roman drübergelegt haben.
Verstehe. Wir müssen also quasi zurück ins Jahr 1897 springen?
Ganz genau. Wir müssen uns ansehen, wen Jonathan Harker, dieser junge englische Anwalt, da eigentlich in Transsilvanien auf Schloss Dracula trifft.
Und wie sieht der echte Dracula aus?
Stoker beschreibt einen älteren, überaus kräftigen Mann. Er hat einen mächtigen weißen Schnurrbart.
Einen weißen Schnurrbart?
Ja. Und extrem buschige Augenbrauen, die fast in der Mitte zusammenwachsen. Und ein ganz zentrales Detail, er hat behaarte Handflächen.
Behaarte Handflächen und ein buschiger weißer Schnurrbart, das klingt ja eher nach so einem, nach einem wilden Einsiedler als nach einem glatten, verführerischen Aristokraten im Maßanzug.
Absolut. Die Präsenz, die Stoker da entwirft, die ist durch und durch animalisch. Er beschreibt eine archaische, völlig fremdartige Naturgewalt.
Das ist echt ein ganz anderes Bild.
Selbst wenn dieser Graf im Roman versucht, höflich zu sein, wirkt das extrem unheimlich. Es wirkt eher so, als hätte ein Raubtier menschliche Umgangsformen nur ganz mühsam erlernt.
Sozusagen, um seine Beute in Sicherheit zu wiegen, ne?
Genau. Er ahmt das nur unbeholfen nach.
Das wirft natürlich eine gewaltige logische Frage auf. Wie um alles in der Welt sind wir dann von diesem animalischen Raubtier mit buschigen Brauen zu diesem charmanten Herrn im Abendanzug gekommen, der elegant Blut aus Sektgläsern trinkt.
Ja, das ist faszinierend. Diese Verwandlung passierte nämlich erst fast 3 Jahrzehnte später, im Jahr 1924.
Okay.
Und sie hatte rein gar nichts mit einer neuen literarischen Vision zu tun. Der irische Dramatiker Hamilton D. Sean wollte den Roman damals für die Londoner Theaterbühne adaptieren.
Ach, fürs Theater?
Genau. und Dine stand da vor einem ganz banalen handwerklichen Problem.
Welches?
Ein zotteliges, animalisches Monster funktioniert in der Vorstellungskraft eines Lesers wunderbar. Aber wenn du einen Schauspieler auf einer hell erleuchteten Theaterbühne in so ein Kostüm steckst,
dann wirkt das wahrscheinlich sehr schnell unfreiwillig komisch, oder?
Exakt. Es fehlt einfach die Distanz der Fantasie.
Er brauchte also eine Figur, die in so einem geschlossenen Raum visuell funktioniert und eben nicht lächerlich aussieht.
Richtig. Die Jene machte aus dem archaischen Monster kurzerhand einen kultivierten Aristokraten in Abendgarderobe.
Wahnsinn.
Und dieser berühmte schwarze Umhang mit dem Stehkragen, den wir heute ja für das absolut wichtigste Vampirsymbol halten, das war schlichtweg theatralische Notwendigkeit.
Wie meinst du das? Notwendigkeit wofür?
Der Umhang war einfach ein Werkzeug. Er verbarg die Kabel für ganz einfache Bühnentricks. Er kaschierte Seilzüge.
Ach krass.
Ja. Und er erlaubte dem Schauspieler blitzschnelle Auftritte und Abgänge durch Falltüren im Bühnenboden, ohne dass das Publikum sah, wie er da plötzlich verschwand.
Das ist ja pure Pragmatik. Ein Arbeitswerkzeug für die Bühne wird quasi zum globalen Mythos.
Und dieses Kostüm hat Hollywood dann einfach übernommen, als Universal Pictures den Stoff 1931 mit Bela Lugosi verfilmt hat.
Ab da war das Bild dann wohl in Stein gemeißelt.
Genau. Und der wahre Dracula war vergessen.
Okay, aber wenn ich jetzt mal die Perspektive einer Weltmarke wie Montblanc einnehme, da muss ich jetzt echt mal intervenieren.
Nur zu.
Ist das aus unternehmerischer Sicht nicht der absolute Wahnsinn, dieses Wissen so radikal anzuwenden?
Inwiefern?
Naja, warum sollte eine Marke, die ein sündhaft teures Sammlerstück kreiert, diese weltweit bekannte Popkulturbildsprache komplett ignorieren? Ich meine, ein Stift mit Fledermäusen und diesem berühmten Bela Lugosi-Blick, der würde sich doch quasi blind von selbst verkaufen. Jeder würde den sofort erkennen.
Und genau da sind wir bei dem Punkt, der dieses Objekt ebenso besonders macht. Die Designer weigern sich ganz bewusst, den expressiven Hollywood-Horrorfilm zu zitieren, weil sie einen literarischen Kommentar abgeben wollen, keinen filmischen.
Sie gehen also wirklich zurück zum Schreibtisch des Autors?
Ja, sie fragen nicht, wie sah Dracula auf der Leinwand aus, sondern aus welcher geistigen Welt heraus ist er überhaupt entstanden. Sie setzen hier ganz klar auf Kultur statt auf schnelles Merchandise.
Was mich direkt zu der Frage führt, was dieses Design uns denn eigentlich erzählt, wenn es Hollywood da komplett ausblendet.
Es führt uns geradewegs in das späte 19. Jahrhundert, in die geistige Welt des viktorianischen Londons.
Unsere Quellen zeigen da ja sehr deutlich, dass unsere heutige Vorstellung von dieser Epoche oft ziemlich, naja, ziemlich schief ist.
Oh ja.
Wir denken da doch immer an neblige, von flackernden Gaslaternen beleuchtete Gassen, an Schmutz und irgendwie so eine Art finsteres Mittelalter.
Dabei war das viktorianische London das exakte Gegenteil von finsterem Mittelalter. Es war das Epizentrum der absoluten Moderne.
Okay, also eher Hightech für damalige Verhältnisse.
Absolut. Wir sprechen von einer Ära des rasanten technischen Fortschritts. Das ist durchaus vergleichbar mit der digitalen Revolution unserer Zeit. Die Eisenbahnen ließen Entfernungen plötzlich schrumpfen.
Und der Telegraph ermöglichte beinahe globale Kommunikation in Echtzeit, richtig?
Genau. Und die Medizin feierte gleichzeitig spektakuläre Durchbrüche. Es gab in dieser Gesellschaft ein wirklich grenzenloses Vertrauen in die Vernunft, in die Wissenschaft und auch in diese unverrückbare Ordnung des britischen Empires.
Und Stoker selbst?
Bram Stoker war ein absoluter Befürworter dieses unerschütterlichen Fortschrittsoptimismus.
Das vergisst man wirklich so leicht, wenn man immer nur diese Burgruinen im Kopf hat. Der Roman spielt ja mitten im Herzen dieser Moderne.
Ja.
Eigentlich stellt er doch die ultimative Frage an die Gesellschaft der damaligen Zeit, oder? Also, was passiert, wenn eine hochmoderne, aufgeklärte Welt plötzlich auf etwas prallt, das sich empirisch einfach nicht messen lässt?
Genau, was passiert, wenn die Vernunft plötzlich versagt?
Mhm.
Die eigentliche Modernität von Dracula liegt gar nicht in der Figur des Vampirs an sich. Vampire gab es in der Folklore schon ewig.
Stimmt.
Das Geniale ist der Augenblick, in dem gebildete Ärzte, brillante Juristen und angesehene Wissenschaftler auf einmal mit einer archaischen Realität konfrontiert werden.
Der harte Aufprall von Vernunft und Mythos.
Richtig. Der Roman schildert eine Welt, in der die kalte Rationalität und das völlig Übernatürliche am Ende gezwungenermaßen nebeneinander existieren müssen. Plötzlich liegt da das Kruzifix und die Knoblauchzehe völlig gleichberechtigt neben dem neuesten medizinischen Stethoskop.
Ich versuche gerade diese komplexe Stimmung, also diesen unglaublichen Clash von Hightech und Aberglaube auf das Design von diesem Füllfederhalter zu übertragen.
Mhm.
Für mich funktioniert das Design hier fast wie eine Art historisches Röntgenbild. Anstatt uns einfach ein plumpes Monster auf den Stift zu gravieren, macht das Design die gesellschaftlichen Ängste und vor allem die medizinischen Hoffnungen der Epoche sichtbar.
Ja, das sieht man ganz stark. Schauen wir uns allein mal die Silhouette an.
Genau, die Form ist ja total auffällig.
Die Formgebung des Füllhalters ist wohl die klügste Entscheidung der gesamten Kollektion. Wenn man ihn betrachtet, sieht man nämlich keine klassische Stiftform. Die Silhouette orientiert sich detailgetreu an der historischen Pravas-Spritze.
Medizinisches Instrument als Form für einen Stift. Das ist ja auf den ersten Blick total kontraintuitiv für so eine Dracula-Hommage, oder?
Naja, nur wenn man den Roman eben nicht gelesen hat.
Ah.
Wer Stokers Text kennt, der weiß, dass Wissenschaft und besonders medizinische Forschung den eigentlichen Kern der Abwehr gegen den Vampir bilden. Wir haben da Professor Van Helsing, der im Buch verzweifelt mit den allerersten, damals extrem innovativen Bluttransfusionen experimentiert.
Um das Leben der gebissenen Lucy Westerer zu retten. Genau.
Richtig. Die Pravas-Spritze, die Mitte des 19. Jahrhunderts erfunden wurde, war das Symbol dieses medizinischen Triumphs über die Natur.
Wahnsinn. Und durch diesen Kontext bekommt ja auch das Material des Stiftes, also dieses tiefe, leuchtend rote Edelharz, eine völlig neue, viel tiefere Bedeutung.
Inwiefern?
Naja, wir sehen hier eben nicht plakativ das billige Hollywood-Horrorblut, das so in Strömen von spitzen Reißzähnen tropft. Wir sehen Blut als streng rationalen Gegenstand medizinischer Forschung.
Mhm, absolut.
Als eine knappe wissenschaftliche Ressource in einem Labor. Das ist echt ein unfassbar starker literarischer Kommentar. Das zwingt den Betrachter förmlich, seine komplette Perspektive auf die Geschichte neu auszurichten.
Und genau hier sehen wir den Unterschied zwischen einer reinen Illustration und echter Literatur. Eine Illustration bildet einfach nur eine Szene ab. Man hätte ja problemlos eine Burg oder eine Fledermaus auf die Kappe gravieren können.
Ja, das wäre der einfache Weg gewesen.
Aber Literatur öffnet komplexe Bedeutungsräume. Und das Design dieses Schreibgeräts öffnet exakt diesen viktorianischen Bedeutungsraum. Es sagt uns ganz klar, in dieser Geschichte geht es um den Krieg zwischen moderner Wissenschaft und altem Mythos.
Das ist der Punkt, an dem dieses Objekt vom bloßen Luxusgegenstand zu einem echten Kunstwerk wird, finde ich. Es kommentiert ja nicht nur die Epoche.
Nein, es geht noch weiter.
Es ahmt auf verblüffende Weise die Erzählstruktur des Romans selbst nach. Und es ist handwerklich echt brillant umgesetzt. Wir müssen uns da vielleicht noch einmal kurz ins Gedächtnis rufen, wie Bram Stoker dieses Buch aufgebaut hat.
Das ist sehr wichtig, ja.
Das ist ja keine gewöhnliche Geschichte, in der ein allwissender Erzähler uns ganz bequem an die Hand nimmt und sagt, es war einmal in Transsilvanien.
Überhaupt nicht. Stokers Roman ist ein radikales Patchwork. Er besteht ausschließlich aus isolierten Fragmenten.
Also keine durchgehende Erzählung.
Richtig, da sind unzählige private Tagebucheinträge, eilige Telegramme, panische Briefe, Schiffslogbücher und auch ganz sachliche Zeitungsberichte und sogar Transkriptionen von Wachswalzenphonographen.
Das war ja damals die absolut neueste Aufnahmetechnologie.
Genau. Dem Leser wird die Welt an keiner einzigen Stelle abschließend erklärt. Man wird buchstäblich in diesen chaotischen Stapel von Dokumenten hineingeworfen.
Man muss als Leser quasi selbst die Rolle eines Ermittlers einnehmen. Die Erkenntnis wird einem da nicht auf dem Silbertablett serviert. Die entsteht erst durch aktive, fast schon detektivische Lektüre, oder?
Exakt. Man muss Daten vergleichen, Zugfahrpläne abgleichen, man muss sich die Puzzleteile wirklich selbst zusammensetzen.
Und die Writer's Edition verlangt vom Betrachter jetzt exakt dasselbe Maß an Aufmerksamkeit.
Mhm.
Sie entfaltet ihre Bedeutung auch Schicht für Schicht. Wer nur mal flüchtig im Vorbeigehen hinschaut, der sieht vielleicht nur ein schönes rotes Schreibgerät. Aber wer bereit ist, genauer hinzusehen, der wird richtig belohnt.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, stell dir das mal vor, du hast dieses Schreibgerät tatsächlich in der Hand. Es verweigert sich diesem schnellen Konsum total. Es funktioniert fast wie eine Art mechanische Puzzlebox.
Mhm, erzähl weiter.
Nimm zum Beispiel den Clip. Wenn du dir nicht die Zeit nimmst, den ganz genau zu untersuchen, dann übersiehst du das wichtigste Detail. Da finden sich nämlich zwei hauchfeine asymmetrische Einkerbungen.
Oh ja?
Die drängen sich optisch überhaupt nicht auf, aber wenn du den Kontext der Geschichte kennst, dann dechiffrierst du diese beiden kleinen Punkte sofort als subtile Bissspuren.
Sie funktionieren völlig ohne Erklärungstext. Sie sind einfach da als so ein leiser, fast schon unheimlicher Hinweis.
Genau.
Oder betrachten wir mal die handgefertigte Goldfeder. Wer da eine Lupe zur Hand nimmt, der erkennt dort einen Teil des historischen Familienwappens der Familie Stoker.
Das sind also absolut keine dekorativen Zufälle.
Nein, das sind ganz bewusste Spuren, die der Designer für uns ausgelegt hat. Wie so kleine Brotkrumen in einem Wald.
Es versetzt uns also in genau die gleiche emotionale Lage wie Jonathan Harker im Roman. Der läuft ja auch durch dieses riesige Schloss, findet da verschlossene Türen, beobachtet seltsame Verhaltensweisen und muss all diese winzigen, verstreuten Hinweise nutzen, um die entsetzliche Wahrheit über Graf Dracula herauszufinden.
Genau das ist die Parallele.
Das Design zwingt uns also in die Rolle des Detektivs. Man könnte sagen, Form follows Fiction. Das Schreibgerät wird quasi selbst zu einem Fragment des Romans.
Diese enorme Zurückhaltung in der Gestaltung, das ist ein Spiegelbild der dramaturgischen Struktur des Buches. Ein Roman, der so extrem vielschichtig, multiperspektivisch und vor allem chronologisch absolut fehlerfrei konstruiert ist, der schreibt sich ja nicht durch Zufall.
Nee, absolut nicht.
Das erfordert keinen träumenden Poeten, sondern einen Autor mit einem extrem analytischen, stark strukturierten Verstand.
Das bringt mich zu einer Frage, die man sich da unweigerlich stellt. Wer sitzt da eigentlich am Schreibtisch und plant so ein logistisches Meisterwerk aus Zugfahrplänen, Vollmondphasen und Telegrammen? Wer war dieser Bram Stoker wirklich?
Das ist ein ganz spannendes Kapitel.
Unsere Quellen gewähren uns da ja einen faszinierenden Blick in die Archive der Rosenberg Library in Philadelphia. Dort lagern nämlich Stokers ursprüngliche Notizbücher und handschriftliche Manuskripte. Was sehen wir da?
Ein Blick in diese Notizbücher entzaubert eigentlich jeden romantischen Mythos vom Schriftstellerberuf.
Ach ja?
Ja, man sieht dort keinen von der Muse geküssten Genius, der im schöpferischen Rausch bei Kerzenschein mal eben ein Meisterwerk aufs Papier schleudert.
Okay, sondern?
Was die Archive offenbaren, ist ein akribischer, fast schon pedantischer Arbeiter.
Er war also quasi ein Literaturbürokrat im besten Sinne?
Das trifft es sehr gut. Er hat monatelang medizinische Fachliteratur durchgearbeitet. Er hat historische Karten studiert, Schiffspassagen recherchiert.
Wahnsinn.
Er hat ganze Kapitel verschoben, Namen immer wieder gestrichen. Die Manuskripte sind komplett übersät mit Korrekturen und Querverweisen.
Er hat also dieses berühmteste Monster der Literatur aus zahllosen kleinen, nüchternen und extrem rationalen Entscheidungen zusammengebaut.
Exakt. Und dieser Sinn für absolute Struktur und Chronologie, der fällt ja nicht vom Himmel. Das hat massiv mit seinem biografischen Hintergrund zu tun.
Mit seinem eigentlichen Job, ne?
Richtig. Bram Stoker war nämlich gar nicht in erster Linie Schriftsteller. Er verdiente seinen Lebensunterhalt fast 3 Jahrzehnte lang als Manager des berühmten Lyceum Theatre in London.
Ah.
Und zwar unter dem damals extrem fordernden Starschauspieler Henry Irving.
Das war ja damals eines der größten Theater der Welt. Er war also der Mann im Maschinenraum.
Ganz genau. Er hat ganze Kapitel verschoben, Namen immer wieder gestrichen. Die Manuskripte sind komplett übersät mit Korrekturen und Querverweisen.
Er hat also dieses berühmteste Monster der Literatur aus zahllosen, kleinen, nüchternen und extrem rationalen Entscheidungen zusammengebaut.
Exakt. Und dieser Sinn für absolute Struktur und Chronologie, der fällt ja nicht vom Himmel. Das hat massiv mit seinem biografischen Hintergrund zu tun.
Mit seinem eigentlichen Job, ne?
Richtig. Bram Stoker war nämlich gar nicht in erster Linie Schriftsteller. Er verdiente seinen Lebensunterhalt fast 3 Jahrzehnte lang als Manager des berühmten Lyceum Theatre in London.
Ah.
Und zwar unter dem damals extrem fordernden Starschauspieler Henry Irving.
Das war ja damals eines der größten Theater der Welt. Er war also der Mann im Maschinenraum.
Ganz genau.
Er hat die Tourneen organisiert, riesige Budgets verwaltet, mit Hunderten von Mitarbeitern Logistik betrieben und natürlich die gigantischen Egos der Schauspieler gemanagt. Das war ein knallhartes, tagesaktuelles Geschäft.
Und wer jeden Abend einen derart gigantischen und komplexen Theaterbetrieb am Laufen halten muss, der entwickelt zwangsläufig eine eiserne logistische Disziplin.
Das leuchtet ein.
Und exakt diese organisatorische Präzision aus einem Theaterbetrieb, die spiegelt sich in der minutiösen dramaturgischen Chronologie von Dracula wider. Nichts, aber auch gar nichts in diesem Roman passiert beiläufig.
Das heißt, jedes noch so kleine Detail, das auf Seite 20 eingeführt wird, sei es ein Fahrplan oder eine Wetterbeobachtung, das erfüllt dann auf Seite 300 eine entscheidende Funktion.
Ganz genau. Das ist Konstruktion auf allerhöchstem architektonischem Niveau.
Und genau an diesem Punkt offenbart sich für mich auch der absolute Kern dieser Mont Blanc Hommage. Wenn wir diesen Füllfederhalter betrachten, dann ehrt der ja nicht den fertigen Ruhm.
Richtig.
Er ehrt nicht den Moment, in dem Hollywood anrief oder die dicken Tantiemen flossen. Das Design ehrt den stillen, mühsamen Vorgang des Schreibens selbst.
Es ist eine Verbeugung vor diesen zermürbenden, einsamen Jahren am Schreibtisch.
Stoker hat seine Romane ja in den wenigen Nachtstunden geschrieben, die ihm neben seinem aufreibenden Theaterjob überhaupt noch blieben.
Ja, eine unfassbare Leistung.
Er ahnte in diesen Nächten wahrscheinlich nicht im geringsten, dass die Figur, an der er da feilte, ihn einmal derart überstrahlen würde.
Das erklärt auch, warum diese Edition weit über reine Sammlerkreise hinaus gerade auch Literaturhistoriker so fasziniert.
Weil es den Prozess ehrt.
Ja. Es ist ein philosophischer Denkraum, der uns vor Augen führt, dass große Literatur, epochale Ideen fast nie in einem einzigen schöpferischen Blitz entstehen. Sie wachsen unendlich langsam, aus schierer Geduld, aus Hunderten von Korrekturen, aus harter, strukturierter Arbeit am Schreibtisch.
Der Stift würdigt also das Handwerk des Autors, den Schweiß der Recherche, nicht das Endprodukt auf der Kinoleinwand.
Genau, das ist die Botschaft.
Ich muss hier dennoch einen Gedanken einwerfen, der mich beim Lesen unserer Quellen echt nicht losgelassen hat. Ist diese ganze Geschichte nicht eigentlich auch wahnsinnig tragisch?
Tragisch?
Wie meinst du das?
Naja, vergleiche das mal mit einem Zeitgenossen wie Arthur Conan Doyle. Wenn jemand Sherlock Holmes sagt, denkt die halbe Welt automatisch an Conan Doyle. Die beiden sind in unserem Bewusstsein untrennbar miteinander verwoben.
Das stimmt. Ja, aber Stoker, er schuf eine Figur, die so perfekt, so universell funktionsfähig war, dass sie sich komplett von ihrem Erfinder löste. Dracula hat ein Eigenleben entwickelt, das über die Jahrzehnte mutiert ist, während der Name Bram Stoker immer weiter in den Schatten rückte und zeitweise fast völlig in Vergessenheit geriet.
Es schwingt definitiv eine gewisse Tragik mit, ja? Die Schöpfung wurde unsterblich, der Schöpfer verblasste.
Mhm.
Und vielleicht entfaltet diese Writers Edition gerade deshalb eine so berührende emotionale Kraft. Das Design, das Hollywood eben ignoriert und sich auf die Struktur des Romans und die viktorianische Wissenschaft fokussiert.
Das ist der Versuch, den Schöpfer aus dem gigantischen Schatten seines eigenen Monsters zurückzuholen, oder?
Exakt. Ihn wieder sichtbar zu machen als den hart arbeitenden, brillanten Architekten, der er eben war.
Das ist ein toller Gedanke. Um unsere heutige Analyse mal zusammenzufassen, diese Edition holt Bram Stoker wirklich zurück ins Licht. Indem das Design als echt tiefschürfender literarischer Kommentar fungiert, tut es etwas Großartiges.
Mhm.
Es illustriert nicht einfach eine platte Schauergeschichte mit Kunst, Blut und Fledermäusen. Es würdigt eine komplette historische Epoche voller Widersprüche. Also diesen harten Clash von modernster Wissenschaft und archaischem Mythos.
Ganz genau.
Es feiert eine genial konstruierte Erzählweise, die uns zwingt, selbst zu Detektiven zu werden. Und vor allem feiert es das Handwerk des Schreibens, den unermüdlichen Arbeiter am Schreibtisch.
Besser hätte man es nicht zusammenfassen können.
So, was bedeutet das nun alles für dich, wenn du uns da gerade zuhörst? Wir leben heute in einer Welt der ständigen, ungefilterten Reizüberflutung. Wir sind umgeben von schnellen Bildern, grellen Effekten, TikTok-Clips, sofortiger Bedürfnisbefriedigung.
Alles geht immer schneller.
Genau, alles schreit ununterbrochen um unsere Aufmerksamkeit. Diese tiefe Auseinandersetzung mit dem Design und der Entstehungsgeschichte von Dracula erinnert uns an etwas sehr Essentielles. Es lohnt sich, geduldig zu sein und genauer hinzusehen.
wahre Meisterschaft braucht Zeit.
Absolut. Wahre Meisterschaft, sei es jetzt in der klassischen Literatur, im modernen Produktdesign, im Code eines Softwareprogramms oder einfach in unseren eigenen täglichen Projekten, die liegt fast immer in der verborgenen Struktur, in der monatelangen, unsichtbaren Vorbereitung. Und eben in den leisen, subtilen Details, die nicht sofort um Aufmerksamkeit schreien, sondern die sich erst entfalten, wenn man sich die Zeit nimmt, sie wirklich zu lesen und zu verstehen. Und zum Abschluss möchte ich dir noch einen provozierenden Gedanken mit auf den Weg geben. Ein Gedanke, der vielleicht über unsere Quellen hinausgeht, aber genau auf dieser Tragik aufbaut, die wir vorhin besprochen haben.
Da bin ich gespannt.
Wenn wir uns diesen unglaublichen Prozess ansehen, wenn eine Schöpfung, sei es ein Roman, ein Design, eine bahnbrechende Technologie, irgendwann so berühmt, so gewaltig wird, dass sie die Welt ihres Schöpfers komplett verlässt, gehört sie dann im Geiste überhaupt noch dem Autor?
Das ist eine sehr gute Frage.
Oder ist genau das das ultimative, unausweichliche Schicksal von echter Genialität? Mutiert jede wirklich große, weltbewegende Idee irgendwann zwangsläufig zum Allgemeingut der Kultur, bei dem der eigentliche Erfinder unweigerlich zur Randnotiz der Geschichte werden muss, weil die Idee einfach größer ist als ein einzelnes Menschenleben? Denk mal darüber nach, wenn du das nächste Mal einen Stift zur Hand nimmst, um eine eigene Idee zu Papier zu bringen, in der Hoffnung, dass sie die Welt verändert. Oder wenn du dir das nächste Mal ganz instinktiv vorstellst, wie ein Vampir im makellosen Frack und mit schwarzem Umhang lautlos über eine Theaterbühne gleitet. Bis zu unserer nächsten gedanklichen Reise.